Delle, sowohl als auch als Schattenrisse, Josef für Christus, Benjamin für Paulus, den vormaligen Saul von Tarsus. Eigenartig, Geschlechtsregister nach Lukas beginnt bei Jesus selbst und führt uns zurück bis zu dem ersten Menschen Adam, bis zu Gott. Während Matthäus beginnt mit Abraham und führt uns dann vorwärts bis auf Jesus Christus. Zwei sehr verschiedene Geschlechtsregister. Sehr willkommene Angelegenheit für Bibelkritiker. Ich darf hier nur darauf hinweisen, Matthäus beginnt mit Abraham. Und fährt weiter. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte. Und dann geht es weiter. Zeugte. Bis auf Josef, den Vertrauten der Maria. Und jetzt fehlt das Wörtlein zeugte. Stimmt's? Ganz genau. Wir haben im Geschlechtsregister des Matthäus die Zeugungslinie von Abraham bis auf Josef, den Vertrauten der Maria. Und dann heißt es, von welcher, von der Maria kam Jesus dann, durch den Heiligen Geist. Während nun Lukas bei Jesus beginnt und in der langen Linie, Geschlechterreihe bis auf Adam, kommt das Wörtchen zeugte kein einziges Mal vor, sondern das heißt, beginnt mit Jesus. Jesus, etwa 30 Jahre alt geworden, war, Elberfelder übersetzt, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Das griechische Wort sagt uns, deutlich, Jesus, etwa 30 Jahre alt geworden, war, genau gelesen, nach dem Gesetz, ich füge hinzu, der Schwagerehe. Eine Sache für sich, die muss man natürlich zuerst kennen, bevor man dann hier die Zusammenhänge verstehen und staunen und sich freuen kann. Also, er war, Jesus, nach dem Gesetz, Klammer, der Schwagerehe, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matthat, des Abraham, des Seth, des Adam, des Gottes. Also, merken wir, da fehlt das Wörtchen zeugte überhaupt bei Lukas. Was heißt das? Jesus war ein Sohn des Josef. Nach dem Gesetz der Schwagerehe. Was heißt das? Ich darf das ganz schnell skizzieren. Ein Israelite, verheiratet, stirbt, ohne dass er einen männlichen, also einen Sohn gezeugt hat, einen männlichen Erben, der nun das väterliche Landerbstück weiter übernehmen konnte. Dann bestand das Gesetz der Schwagerehe, dass der nächste blutsverwandte Mann verpflichtet ist, die Witwe des Verstorbenen zu heiraten. Das ist aber nicht der eigentliche Zweck, dass die Witwe wieder einen Mann hat, sondern und der nun die Witwe heiratet, ist nun verpflichtet, durch die Witwe einen Sohn zu zeugen, einen Sohn, der dann Erbe des Verstorbenen ist, um den Namen des Verstorbenen aufrecht zu erhalten, dass er immer einen lebendigen Erben hat, der Verstorbene. Aha, jetzt wird der Betreffende angenommen, jetzt hat einer die Witwe geheiratet und die Witwe bekommt von ihm einen Sohn. Jetzt wird dieser von dem zweiten Mann gezeugte Sohn nicht eingetragen als Sohn dessen, der ihn gezeugt hat, sondern als Sohn des Verstorbenen. Aha. Ist das etwas anderes? Aha. Also Lukas immer nur Sohn des, nicht? Da sind manchmal auch wohl Zeugungen. Dort, wo die beiden Geschlechtsregister miteinander übereinstimmen, sind auch Zeugungen vorgekommen. Natürlich, wenn einer einen gezeugt hat, ist er erst recht sein Sohn. Nicht? Aber nicht immer ist einer als Sohn des so und so eingetragen, dass etwa der Vater ihn gezeugt hätte, nicht? Der als Vater genannt wird und Sohn des so und so. Genügt? Also, Jesus war nach dem Gesetz der Schwagerehe ein Sohn des Josef, hat Josef ihn also zeugen müssen, dass er nach dem Gesetz ein Sohn des Josef sein kann. Ja, dann hat ja ein anderer gezeugt. Wie heißt der andere? Gott selbst durch den Heiligen Geist, stimmt's? Sag mal Halleluja. Jawohl. Genau sind die Dinge in unserem Wort Gottes jeweils, regelmäßig, umso wunderbarer, als die Bibelkritik hier meint, ein gefundenes Fressen gefunden zu haben für, auf ihre Mühle, nicht wahr?
Also hinten ist das blaue Kreuz, da bin ich jetzt hingeschickt.
Aber nun steht doch hier, er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Bitte. Da bringt also diese Aussage die Person Jesu in engste Verwandtschaft mit Josef. Und wir wissen alle schon aus der Sonntagsschule, Josef ist eines der Josef im Alten Testament, eines der wunderbarsten Vorbilder, Modelle Jesu Christi, ein Sohn des Josef. Nun haben wir also jetzt müssen wir uns zusammennehmen, dass wir uns nicht ablenken lassen, nicht? Konzentrieren und nicht auf mich, sondern nur in der Richtung, sagen wir mal. Orthodoxe Juden, Einzelne, mit denen wir feine, man darf fast sagen, brüderliche Gemeinschaft pflegen konnten, weil sie schon unterwegs sind in der Person Jesu von Nazareth, könnte vielleicht doch unser Messias vorhanden gewesen sein und gemeint sein. Und einer von ihnen erklärte, wir haben nach unserer Lehre von Gott einen Messias zu gut, der wird genannt Ben Josef, ein Sohn des Josef muss er sein. Einen Messias, weiter zu gut, den nennen wir Ben David, Sohn Davids. So. Wie der das gesagt hat, da hat es da drin gelacht, nicht wahr? Großartig, nicht? Großartig. Naja, Jesus war, wie man meint, ein Sohn des Josef, da hat es ja gerade, wenn er will, nicht? Komm. Ein Sohn des Josef, Ben Josef. Und der gleiche orthodoxe Jude sagt mir, sagt uns, und dieser Apostel Paulus, mit dem haben wir nichts zu tun, das ist euer Apostel, hat auch wieder recht gesehen. Ne? Also es dämmert schon unter orthodoxen Juden in einer Richtung, von denen muss ich leider sagen, die meisten Gläubigen keine Ahnung haben, an Gottes Ordnungen und feiner, säuberlicher, Zuteilung des Wortes Gottes, was wann und wohin gehört, in welcher Weise. Ben Josef, Sohn des Josef, Ben David, naja, David war ein Jude, nicht? Die Sache ganz klar, nicht? Aber jetzt Josef, war das auch ein Jude? Oder wohl, welche dumme Frage, nicht? War Josef auch ein Jude?
Ja.
Wer sagt ja?
Er war ein Israelit, aber kein
Jude. Ja. Ich nehme mal an, ihr alle seid, ich weiß nicht, wie sagt man da, Badener oder Badenser oder wie sagt man das?
Was?
Badener. Also ihr alle seid Badener, nicht wahr? Ja. Jetzt wenn ich zu einem Preußen sage, bist du, ist das auch ein Badener? Nicht? Dann ist das genauso falsch, wie wenn ihr sagt, Josef sei ein Jude. Nicht? Der Berliner, der Preuße ist ein Deutscher und der Badener ist auch ein Deutscher, nicht? So ist das. David ist ein Israelite und Josef ist ein Israelite, nicht? Aber Josef ist einer der 12 Brüder, Söhne Jakobs und Judas ist auch einer der Söhne Jakobs, nicht? Und Josef hat Nachkommen, die Stämme Israels wurden, und Juda hat Nachkommen, die Stamm Juda geworden sind. Verstehen wir jetzt ein wenig klar? Ne? Alle Juden sind Israeliten. Ne? Aber nur der 12. Teil von allen Israeliten sind Juden. Ist das schon ein schwieriges Problem? Also fahren wir weiter. Ne? Josef, David, ein Jude, prächtiger Jude, nach dem Herzen Gottes. Und Josef, eigenartig, warum? Wurde Josef in Israel groß, unter seinen Brüdern? Nein. Wo wurde Josef groß, einer der Söhne Jakobs? Wo? Im Lande Hams. Ägypten ist das Haupt Hams. Mitzrayim. Josef wurde nicht in Israel und nicht im Lande der Verheißung, Kanaan groß und herrlich gemacht, sondern bei den Söhnen Hams in Ägypten. Warum? Weil seine Brüder ihn aus dem Kreis der Bruderschaft der Söhne Jakobs hinaus spediert, verkauft haben, nicht? Ihn in die Hände der Nationen überliefert haben. Stimmt. Ist das am großen Josef, dem Sohn Josefs, auch einmal passiert, dass er in die Hände der Nationen überliefert worden ist? Ja. Den Josef haben sie für 20 Silberlinge verkauft und den großen Josef für 30. Wie viele Silberlinge fehlen bei Josef?
10.
Also 50% zu wenig, nicht? Warum? Weil die Händler, nicht, die haben ihn ja dann in Ägypten verkauft, die haben sicher 50% draufgeschlagen, also stimmt es bei Josef auch mit 30 Silberlingen. Ich bin so, sonst bin ich kein Kaufmann, aber in solchen Zusammenhängen dämmert es manchmal. Nicht? Gewaltig. Und nun, von den 12 Söhnen Jakobs sind nur diese 2, Josef und Benjamin, aus dem Mutterschoße der Frau gekommen, der Frau, die Jakob in Herzensliebe zu seiner Frau ausgewählt hat, namens Rachel. So. Die anderen 10 Brüder kamen entweder aus dem Mutterschoß der Frau, die der Schwiegervater Laban dem armen Jakob in der Hochzeitsnacht unterschoben hat. Also der ganze offenbar vollständig dunkle Vorgang, nicht? Dunkle Angelegenheit. Ja. Und das war die Schwester der Rahel. Begründung des Schwiegervaters. Bei uns pflegt man zuerst die älteste Tochter zu heiraten, also die Rahel war die jüngere. Sie bekam die ersten Söhne. Ruben, der Erstgeborene, der Lea hieß sie. Dann kamen Söhne aus dem Schoß der Mägde, sowohl der Rahel als der Lea. Josef war der Zweitletzte, also der Elfte. Da lesen wir, da öffnete der Herr den Mutterschoß der Rahel. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Josef. Warum? Denn der Herr hat die Schmach meiner Kinderlosigkeit weggenommen und nun füge er noch einen hinzu. In dem einen Wort Josef liegt im Hebräischen die Doppelbedeutung, wegnehmen und hinzufügen. Das ist ja genau eines, das Gegenteil vom anderen, nicht? Ja, was gilt jetzt? Wieder einmal sowohl als auch, nämlich viele von uns kennen sich in Sachen Buchhaltung aus, nicht? Vielleicht sind bilanzfähige Buchhalter unter uns. Gilt es bei euch als selbstverständlich, dass, wenn ich irgendwo etwas wegnehme, ich es irgendwo anders hinzufügen muss, ne? Oder bevor ich etwas irgendwo hinzufügen kann, muss ich es irgendwo zuerst hinwegnehmen. Stimmt's oder habe ich recht? Ne? Ist unser Herr auch ein wenig bilanzfähiger Buchhalter? Ne? Bitte. Wieder ein Widerspruch, ne? Und jetzt soll in einem Namen beides vorhanden sein, ja? Ausgerechnet Josef. Im großen Josef, Jesus Christus, nimmt Gott die ganze Schmach der Welt weg, nicht? So. Und was fügt er uns hinzu? Seine eigene Herrlichkeit.
Halleluja!
Endlich einer. So. Dass nur die beiden, Josef und Benjamin, aus dem Mutterschoß der auserwählten Frau kam. Hat das vor Gott vorerst eine ganz praktische Bedeutung? Sehr praktische Bedeutung. Wenn wir das Wort des Paulus in Kolosser 2 oder 1 schon noch beachten, denn der Erstgeborene ist im Besitz jeden Vorranges. Der Erstgeborene, auf dass er Christus in allen Dingen den Vorrang habe. Das bedeutet Erstgeborene. Wer ist also Leiter der Erstgeborenen in Israel nach dem Fleisch? Ruben. Siehe ein Sohn. Ruben. Und Josef ist der Elfte, Zweitletzte. Und Benjamin ist überhaupt der Letzte. Gilt irgendwo, Letzte werden eines Tages Erste sein. Wer hat denn das gesagt? Ausgerechnet Jesus in welchem Gleichnis? Als er den Arbeitern in seinem Weinberg, die abends 5 Uhr eingestellt wurden, was hatten die noch zu tun? Die konnten nur noch helfen, Feierabend machen, vor Sonnenuntergang. Dass Jesus denen, die abends 5 Uhr angestellt worden sind, zuerst den Lohn gab. Und zwar wie viel? Genau so viel, einen Denar, um welchen er mit denen eins geworden ist, die morgens 6 Uhr begonnen haben. Und 12 Stunden in der Hitze des Tages gearbeitet haben, im Weinberg dieses Herrn. So. Jetzt denken natürlich die Erstlinge was? Ja, wenn der einen Denar oder die einen Denar bekommen, dann bekommen wir ohne weiteres 12. Ja. Und die anderen 10 oder 8. Klar. Ne? Jetzt kommen die anderen dran, der Reihe nach, und alle bekommen nur einen Denar. Es blickt aber einer böse auf den Herrn. Und was sagt der Herr zu den Betreffenden? Warum oder blickt dein Auge böse? Weil ich gütig bin. Sind wir nicht um einen Denar eins geworden heute Vormittag? Ja, allerdings. Bitte. Darf ich nicht über das meine sonst verfügen, wie ich will? So. Also, und jetzt letztes Wort Jesu in diesem Zusammenhang. Also werden Erste Letzte und Letzte Erste sein. Die Letzten heute Abend heißen Josef und Benjamin. Sind die in irgendeiner Weise schon zu Ersten geworden? Beide schon in ihren Funktionen. Und der große Josef, Jesus Christus, war auch einmal der Letzte. Wird Jesus auch einmal als der Letzte bezeichnet? Der erste Mensch, halt, ja, das auch noch. Der erste Mensch, Adam, ne, so, und fast im gleichen Atemzug, 1, 2, 3 Verse nachher, dem gegenüber, der erste Mensch Adam, also unser aller Vater, gegenüber steht der letzte, der zweite Mensch, Jesus, der letzte Adam. Aha. Also sehen wir, Jesus wird als der Letzte bezeichnet und Benjamin, Saul, nachher Paulus, bezeichnet sich selber. Ich bin unter den Aposteln der
Allergeringste.
Das ist eine andere Bezeichnung, nicht nur der Allergeringste, sondern der Letzte. Als unzeitige Geburt stimmt sogar der Zeit nach auch der Letzte. So. Aber jetzt kommt das Gewaltige. Noch zwei Dinge. Jetzt erklärt Gott um einer äußeren Sache willen, weil Ruben sich schwer vergangen hat. Geschlechtlich schwer vergangen hat. An einem der Weiber Jakobs. Das ist der äußere Grund. Und der innere, das ist der eigentliche Gottesgrund, ist nur der Sohn, der aus dem Mutterschoß der aus Liebe erwählten Frau kommt, ist der Sohn dessen, der ihn gezeugt hat. Und der Erstgeborene aus dem Schoß der Rachel, die er gewählt hat als seine Frau, einzig, ne, heißt Josef. Und so lesen wir nun tatsächlich und schlagen auf 1. Chroniker 5, Vers 1. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene. Weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Aber er, gemeint ist Ruben, wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet, denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm. Juda, Königtum, Thron, Fürst. Und jetzt. Aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. Also wer ist vor Gott in Israel der wahrhaftige Inhaber des Erstgeburtsrechtes geistlicherweise? Wer? Nicht Ruben, sondern Josef. Ja. Haben wir gesehen, äußerer Grund und der innere Grund, nur Josef stammt aus dem Mutterschoß der Rachel. Und nur Josef, nein, auch noch der allerletzte, der zwölfte, Benjamin, nur die zwei Brüder. Josef und Benjamin. Somit ist schon im Vorbild Benjamin, zwölfter Sohn Jakobs, mit dem elften Sohn Jakobs, mit Josef, blutmäßig vollkommen eins.
Jetzt die Frage, spielt die Mutterschaft in Israel eine Rolle? Spielt die auch in der Lehre des Apostels Paulus eine Rolle? Kommt es bei Paulus sehr darauf an, ob unsere Mutter das Jerusalem hier unten ist, oder ob unsere Mutter das Jerusalem ist, das droben ist, wo Christus ist? Kommt es denn Paulus darauf an?
Ja.
Denn das Jerusalem, das drunten ist, solange es noch unter Gesetz ist, gebiert zur Knechtschaft nach dem Vorbild des Vorganges Abraham, Hagar, Ismael. Sagt Paulus, das ist die Modellvorführung im Worte Gottes für den Vorgang am Sinai. Denn Sinai heißt im Arabischen, Hagar heißt im Arabischen Sinai. Sinai heißt im Arabischen Hagar. So. Liebe Geschwister, ich begreife jeden Gesetzes- und Gottestreuen Juden und Israeliten, der hier einfach, wenn er so etwas zu Ohren, nur von Weitem zu Ohren bekäme, sofort abschneidet sich. Furchtbar, ne? Gotteslästerung, weg von der Erde mit einem solchen, ne? So hat es ja getönt dann, ne? Verstehen Sie? Das ist ja unglaublich, ne? Und sagt, dass Jerusalem, das trunken ist, entspricht vor Gott Hagar und Ismael. Steht so geschrieben. Wir haben das schon mal gelesen, dass so geschrieben steht. Kaum, das haben wir, das weiß ich aus eigener Erfahrung, jahrzehntelang überlesen. Gar nicht gelesen, was da steht. Aha, jetzt nur schnell, ja, was heißt das jetzt, dass Jerusalem das droben ist? Ist das kommende, wunderbare Jerusalem im tausendjährigen Reich droben? Oder zuerst ist das Jerusalem drunten droben? Erstens mal sowieso nicht sein. Ist das Jerusalem, das im tausendjährigen Reich droben? Nein, das ist noch auf dieser Art Erde. Die Erdoberfläche ist wohl erneuert zu Eden, einem Garten Gottes. Und Gott hat neue Himmelsordnungen geschaffen im tausendjährigen Reich. Die Sonne scheint dann siebenmal so hell wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne, lesen wir und so weiter. Gewaltige Neuordnung Himmels und der Erde, aber es sind noch die jetzigen Erd- und Himmelskörper. So. Ist das gegenwärtig himmlische Jerusalem unsere Mutter? Jetzt langsam mit der Antwort. Man ist geneigt zu sagen, ja Bruder Muhl, selbstverständlich. Das himmlische, jetzige Jerusalem wird vergehen samt den Himmeln, wenn die jetzigen Himmel und die jetzige Erde vergehen werden. Auch nicht unsere Mutter. Weitere heikle Frage, ist das neue Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde kommt, unsere Mutter? Auch nicht. Ich sage gleich, was die ist. Das ist unsere Schwester. Die ist auch aus dem gleichen Mutterschoß geboren wie wir. Aus welchem Mutterschoß ist denn der große Josef geboren worden? Wer das noch nie gehört hat, soll es mal einfach in sich aufnehmen und dann prüfen. Und wer die Zusammenhänge, diese Ordnungen Gottes schon kennt, der freut sich, dass es so ist. Nämlich, Jesus Christus ist der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott dem Vater geborene Sohn. So steht geschrieben. Denn im hebräischen Alten und griechischen Neuen Testament gibt es nicht zweierlei Ausdrücke, einerseits zu zeugen und andererseits zu gebären. Da gibt es nur immer ein Wort. Das heißt, wer von Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Und wer das Zeugnis hat, ich bin aus Gott geboren. Selbstverständlich ist er aus Gott auch gezeugt. Und zwar im gleichen Augenblick. Das nur nebenbei, so gewaltig es ist. Jesus Christus ist der Einzige, der aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters geboren worden ist und durch Gott den Vater gezeugt wurde. War Adam das Abbild Gottes, das Gleichnis Gottes? Jawohl. Wurde Adam und Eva gleichzeitig geschaffen und gleichzeitig bei der Schöpfung nebeneinander gestellt, einander gegenübergestellt. Wie wurde denn der erste Mensch im als Abbild Gottes geschaffen? Nicht als Mann und Weib, sondern männlich-weiblich schuf er ihn, den Menschen Adam. Abbild Gottes, männlich-weiblich in einer Gestalt. Ja bitte? Wenn Gott dann die Situation sich geändert hatte, es für gut fand, auf diesen Menschen, männlich-weiblich sein, eine tiefe erste Narkose zu legen, ne? Tiefen Schlaf, ne? Narkose, um was zu tun? Aus der einen Gestalt, Adam, ne? Männlich-weiblich, alles ineinander verwoben, ne? Das war jetzt den weiblichen Teil heraus zu operieren. War das eine Operation eines Chirurgen? Erst jetzt sind die beiden Prinzipien, männlich-weiblich, nebeneinander gestellt. Ja, und jetzt beginnt das Elend, die Sache. Ich sage, wir dürfen jetzt nicht die Frage stellen, warum hat Gott es für gut gefunden, das jetzt auseinander zu operieren. Natürlich hat die Schrift tadellose Antwort auf diese berechtigte Frage. Aber hier weiter. Also jetzt wissen wir. Unsere Mutter, die droben ist, nicht in den Himmel. Denn wie Christus durch alle Himmel hindurchgefahren ist und sich über allen Himmel außerhalb der gegenwärtigen Schöpfung in der wirklichen Unendlichkeit Gottes niedergesetzt hat. In dem Lichte, wo niemand zukommt. In das Licht, in das Gott uns mit ihm hineinversetzt hat. Denn unser Leben ist wie Christus heute wie? Mit Christus in Gott verborgen. Das heißt, mitten in dem unzugänglichen Licht sind wir zu Hause. Sind wir dann geborgen? Sind wir dann verborgen? Genau wie Jesus Christus selbst. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Die Stadt des Friedens. Im Mutterschoß Gottes. Aus dem Mutterschoß, aus dem auch der Sohn, unser erstgeborener Bruder, gekommen ist, sind wir gezeugt, hineingezeugt und rausgeboren. Spielt also die Mutterschaft eine Rolle? Und jetzt zurück zu Josef und Benjamin. Nur die zwei Söhne Jakobs sind aus dem gleichen Mutterschoß hineingezeugt worden und daraus geboren worden. Wenn ich nach außen nicht gerade zittere jetzt, dann zittere ich nach innen. Wenn ich sagen muss, entschuldigt, wem es zu viel sein dürfte, wenn ich sagen muss, nur Jesus Christus selbst und dann sonst niemand als Saul von Tarsus zuerst, später Paulus, sind vorerst aus dem gleichen Mutterschoß geboren. Die anderen Brüder nicht, noch nicht. Begreift ihr mich? Das ist eine schwere Aussage. Begreifen wir, dass es den anderen Brüdern unheimlich wird um den Benjamin. Nur der Name Benjamin. Ne? War so bei Josef und Benjamin? Als Josef denen nach Ägypten gekommen, ne, während der Hungersnot und Brot zu kaufen, sagte, solange nicht dieser Benjamin von euch vor mich gestellt wird, seid ihr Kundschafter, die verloren sind. Oh, Benjamin. Nur noch schnell. Und dann noch der Becher des großen Herrn in Ägypten. In wessen Sack? Und der Ägypter sagt den Brüdern, also den Becher im Sack des Benjamin findet, was? Das ist ja der Becher, aus welchem mein Herr Josef zu weissagen pflegt. Haben wir auch einen Kelch der Segnung, den wir segnen? Vom großen Josef, Jesus Christus? Sag mal, ja? Wunderbar. In wessen Sack befindet sich der? Zum Schreck aller anderen Söhne Israels. Im Sack des Saul von Tarsus. Ja, des Benjaminiten. Ist Paulus Saul von Tarsus aus dem Stamm der Benjamin?
Ja.
Aha. Das Problem, der Schreck und jede innere Notlage der Brüder vor Josef ist zusammengefasst im Namen Benjamin. Hätten wir dem Herrn doch nicht gesagt, dass wir noch einen Bruder haben. Ein Hinweis grundsätzlicher Art jetzt. Ich darf da wieder eine Frage gleiten. Dürfen wir in diesen Augenblicken wieder einmal erleben, dass der Geist Gottes uns ausgerechnet nur aus Aussprüchen Gottes im Alten Testament Zusammenhänge eröffnet, vor Augen führt und dann erklärt, die wir im Neuen Testament vergeblich suchen und finden könnten. Wer das Alte Testament nur an zweite Stelle, wenn noch nicht verachtet, nur an zweite Stelle reduziert hat, soll nicht erwarten, dass Gott ihm solche gewaltige Dinge offenbaren wird, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind. Die Gott wen bereitet hat, die ihn lieben, uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist. Und dieser Geist hört erst wann auf zu forschen? Der erforscht wie viele Dinge?
Alle Dinge.
Und alle diese Dinge sind unausforschlich. Also wann hört der Geist auf zu forschen? Also wird uns ja nie langweilig in der Ewigkeit. Ne? Wir, die wir den Geist Christi und Gottes geschenkt bekommen haben. Heute sind wir aber erst am ersten Punkt. Ja, der guckt auch auf die Uhr.
Wie viele Punkte hast du? Wie viele Punkte hast du? Hast du 10 Punkte, oder?
Oh, ich habe nicht nummeriert. Also. Das geht bis in die Unendlichkeit. So. Stimmt, 8:45.
Ja, ja.
Also ganz allein bin ich nicht schuld, dass wir erst so weit sind. Aber wir sagen gerade, wenn wir 9:15 schließen, geht das. Danke. Wie? Zu lang?
Nein.
Ja. Beide auf den Mutterschoß der Rahel. Unter den 12 die 2 letzten. Trotzdem besitzt Josef allein göttlicher Beurteilung gemäß das Erstgeburtsrecht. So. Dazu lesen wir noch ein Wort aus 1. Mose 49, hat, müsste stimmen, ja. 1. Mose 49, jawohl. Josef, und Jakob, Vers 1, Kapitel 49, und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen, Elberfelder unten, am Ende der Tage. Aha. Da steht also hier schon, was jetzt den 12 Stämmen widerfahren wird in unseren Jahrzehnten, am Ende der Tage dieses Zeitalters. Und dieser 6000 Jahre vom Fall Adams bis zu unserem Jahr 2000. Und jetzt lesen wir nur Vers von 1. Mose 49.
22.
Ja, 22. Sohn eines Fruchtbaums ist Josef, Sohn eines Fruchtbaums am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer, das heißt also, was ist da für eine Mauer?
Über die Grenze.
Bitte?
Über die Grenze.
Hat Gott in Christo die Zwischenmauer abgebrochen? Und solange die ist, reichen die Zweige des Josef noch über die Mauer, da fallen auch für die Heiden draußen gelegentlich der Äpfel ab. So. Also nur als Beispiel und jetzt. Und es reizen ihn und schießen und es befehlen ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort ist der Hirte der Stein Israels, also Weissagung auf Jesus Christus. Und jetzt 5. Mose, die Parallele am Schluss, da segnet jetzt Mose die 12 Söhne. 33. Und dies ist der Segen, womit Mose, der Mann Gottes, die Söhne Israel vor seinem Tode gesegnet hat. Und jetzt Josef. Vers 13 erscheint Josef. Reicher Segen vom Köstlichen der Himmel, vom Tau und von der Tiefe, die unten lag. Und jetzt, Vers 17. Wir sind daran, Josef hat von Gott aus die Stellung des Erstgeburtsrechts. Vers 17. Sein, des Josef, ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres. Das ist also ein Stier, das Vorbild eines Erstgeborenen, der den Vorrang in allen Dingen hat und jetzt besonders im Blick auf Zeugungskraft. Stier, Zeugung zum Leben Gottes. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Jetzt haben wir bei Jakob gelesen. Es befehlen ihm, den Josef, die Bogenschützen. Die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest in seiner Hand. So. Und hier lesen wir, Hörner eines Wildochsen sind seine Hörner von diesem Stier. Mit ihnen wird er die Völker niederstoßen, allzumal bis an die Enden der Erde. Wieder bis ans Ende dieses Zeitalters. Und das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. Warum hat jetzt dieser Stier, ganz unnatürlicherweise, ne, nach dem Buchstaben, nicht Stierhörner, deren er sich bedient, hat er natürlich auch, Josef Christus sowieso, normal, aber er bedient sich Hörner eines Wildochsen, das heißt, die Stoßkräfte Christi, dieses Gottesstiers, die sind geistlich, vollkommen, gottgemäß. Er bedient sich aber auf der Erde bis ans Ende der Erde nicht geistlicher Militärstoßkräfte, sondern irdischer Militärstoßkräfte und die heißen Ephraim und Manasse. Ephraim und Manasse hatten sich in der Ordnung, der Lagerordnung in der Wüste nach Westen zu lagern, nach Nordwesten. Ich sehe das so, nicht wie ich vor Jahrzehnten gelesen habe, dass alle Engländer Manassiten sind und alle Amerikaner Ephraimiten, sondern dass Auserwählte Gottes aus diesen Stämmen jeweils politisch führende Stellungen in diesen großen Völkern zugeteilt bekommen haben. Genau wie Gott es gehalten hat, in Ägypten, wer wurde groß in Ägypten? Josef. Wer wurde groß, noch einer in Ägypten? 40 Jahre lang erzogen Ägypten. Ausgerechnet Mose. Das ist ein Levit. Ne? Josef ist ein Josefit. Nicht? Also, wer wurde groß in Babel? Der Jude Daniel. Wer wurde groß bei den Persern? Mardochai aus dem Stamme Benjamin. Mardochai. pflegt Gott also dann, wenn er die Söhne Israels, die Stämme Israels unter alle Nationen zerstreut hat, gelegentlich Auserwählte an mindestens zweitoberste Staatsstelle zu fördern, zu befördern. Jawohl, so ist es. Bis ans Ende wird Josef, der große Christus, durch die von ihm bekannten wirklichen Söhne Josefs, Ephraimiten und Benjaminiten, benutzen, ich sehe da USA und England, wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, also hochaktuelle Sache hier, nicht? Wird der im Westen von Gott verordnete Ephraim, Josef, nicht? Die Dinge da in der alten Bibel und heute überragend gewaltig. An Aussage von höchster Realität heute. Aussagen. Also, das war ja eigentlich nur noch der, ein weiterer Beweis. Wer hat die erst geboren? Hat Christus echt, denn ihm ist er im Besitz des Erstgeburtszeichens. Josef wurde draußen im Land der Väter geboren, wie die übrigen. Nur einer, der letzte Benjamin, wurde wo geboren?
In Ephrata, in
Bethlehem. Ja, das heißt, in Kanaan, nicht? Die anderen wurden ja da in, da bei Ur in Chaldea geboren, wohin der Jakob ja geflohen ist und dort die Rahel und, die, und seine Frauen hatte. Und dort wurden alle 11 geboren, samt dem Josef. Im Lande der Väter Abrahams. Und allein Benjamin wurde in Bethlehem, Ephrata später, geboren, also im Lande der Verheißung, was Israel betrifft. Und zwar wirklich als unzeitige Geburt, denn Rahel starb bei seiner Geburt. Können wir das geistlicherweise auch wenigstens von Ferne verstehen? Dass es für die Geburt dieses Benjaminiten Saul von Tarsus, der als reißender Wolf ständig in die Herde des guten Hirten einbrach und zerriss, wer in seine Klauen kam. Ne? Aus diesem Erzfeind und dem größten der Sünder, ne, dem vornehmsten der Sünder, was zu machen. Das Aus, nicht nur das auserwählteste Rüstzeug nach dem Herzen Gottes, sondern den einzigen, der jetzt vorerst aus dem gleichen Mutterschoß geboren wird, wie Jesus Christus. War das für diese Mutter ein Sterbensweg, ein Todes? Ja. Dann musste sie sterben. Ja, dann wäre es ja so, dass Gott der Vater auch gestorben ist. Wie? Wir haben alle gelesen, dass Jesus spricht, der Sohn tut nichts. Er habe den zuvor den Vater es tun sehen. Das heißt, der Vater ist geistlicherweise gestorben. Aus Liebe für seine Schöpfung, zu seiner Schöpfung. Und das hat nur einer gesehen und erkannt, der Sohn, der aus ihm gezeugt und geboren war. Also, sind wir. Wo sind wir jetzt, liebe Geschwister? Sagen wir mal nicht in diesem Saal. Jetzt sind wir droben, wo Christus ist, und zwar im Allerheiligsten. Nicht nur in der Mitte des Allerheiligsten Raumes, bei Mose oder bei Salomo oder bei Hesekiel, sondern wir sind mitten im Herzen dessen, der die Mitte des Allerheiligsten bewohnt. Oh, ich habe zu wenig laut gesprochen. Soll ich es wiederholen? Wir befinden uns jetzt bei dem Schauen in diese Zusammenhänge nicht mehr in diesem Saal und nicht noch nur im allerheiligsten Raum, wo Gott thront zwischen den Cherubim, sondern wir sind versetzt mit Christus in Gott hinein, mitten in den Vater- und Mutterschoß Gottes. Also diese Dinge gehören nicht ins Heiligtum und nicht in den Vorhof, und nicht ins Lager und schon nicht außerhalb des Lagers. außerhalb des Lagers bedeutet die Voraussetzung, dass wir mitten ins Herz Gottes versetzt werden konnten. Dass wir mitten ins Herz Gottes versetzt werden konnten. Rahel hat Josef genannt, hat mir die Schmach weggenommen und er füge noch einen hinzu. Gott hat wunderbar erhört, aber diese Bitte der Rahel, er füge noch einen hinzu, kostete ihr das Leben. Gewaltige Dinge. Josef und Benjamin, jetzt sind wir im Hause Jakob. Als die Brüder, die 12 da waren. Josef und Benjamin befinden sich im Hause des Vaters, während die 10 Brüder unterwegs sind, also schön unterwegs, die Herden des Vaters weiden. Nicht? Eines Tages wird der Sohn Josef vom Vater gebeten, ja, gehe sie nach dem Wohlergehen deiner Brüder. Josef einverstanden?
Ja.
Begegnet ihm jemand?
Ja.
Woher kommst du? Antwortet Josef, ich suche meine Brüder. Nach dem Wohlergehen seiner Brüder suchen, ist er unterwegs jetzt, Josef. Und Benjamin ist immer noch sein Vater. Ist es der Mühe wert, solche einfachen Dinge zu beachten? Die sehen ihn, den Träumer von Weitem kommen und sagen, ah, jetzt, seht, da kommt der Träumer her, jetzt, ah, jetzt ist er in unserer Hand. Lasst uns ihn töten. Ja. Dann ist der Fall erledigt. Ja. Die Endlösung. Ja. Ruben, der Erstgeborene, fühlt sich verantwortlich und hat. Wollen nicht eigenes Blut vergießen. Aber da in, da ist eine Grube ohne Wasser, runter mit. So. Jetzt kommen Händler, jetzt kommt dem Bruder Judah etwas in den Sinn. Brüder, anstatt des, dass wir den da unten verhungern lassen, können wir noch einen Gewinn machen. Ne? Verkaufen wir ihn doch an die Händler, dann haben wir keine Hand an ihn gelegt. Nicht? Und wir haben noch einen Gewinn. Wie heißt der, Bruder?
Judah.
Nichts zu machen. Ne? Ist der arme Judas im Neuen Testament? Ja. War er auch ein Jude? Jawohl. Kann er etwas dafür, dass sein Stammvater Judah hieß und den Josef für 20 Silberlinge verkauft hat? Während er 30 bekommt. Kann der Judas im Neuen Testament etwas dafür? Nein, sagt er, nein, der kann gar nichts dafür. Dass Judas sein Stammvater war. Ohne Zweifel, gar nichts dafür. Wird das Gott, wenn er richtet, auch berücksichtigen? Vielleicht nur die Frommen sind dagegen. Naja. Hat Jesus einmal gesagt, zu ganz Frommen, erst Frommen zu seiner Zeit, nach dem Gesetz sogar, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, hat er mal so gesagt. Er hat seine genau gleiche Herzenshaltung in Bezug auf Judas. In Bezug auf alle, die wagen, einen Stein aufzuheben und den auf Judas zu werfen. Denn wer von uns hat Jesus nicht schon um eines irdischen Vorteils willen preisgegeben? Wer von uns noch nicht? Aha. Werfe den ersten Stein. Ich hoffe, in Zukunft war keiner mehr das zu tun. Weiter. Er wird in Ägypten verkauft. Also, jetzt hat die ganze Bruderschaft, außer Benjamin, ne, der beim Vater noch ist, ne, diesen Auserwählten Gottes, abserviert aus der Familienzugehörigkeit Israel. Nach Ägypten verkauft, in die Hände der Nationen überliefert. Ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs jetzt in Verlegenheit? Was soll ich jetzt mit dem armen Josef machen? Jetzt habe ich doch den Auserwählten. Habe ihm die Träume geschenkt und so weiter und so weiter. Ist er in Verlegenheit? Nein. Er benutzt diesen auserwählten Mann, Josef, noch weiter als wunderbarstes, lebendiges Modell für den Leidensweg des großen Josef. Moses Potiphar, die Sache mit der Frau, bleibt treu. Wegen der Frau, dem Weib, kommt er ins Gefängnis, dann kommt er noch ins innerste Gefängnis, seine Füße in Eisen und Stock gelegt. Wie viele Tage lang?
Ein Jahr.
Wo steht das geschrieben? Ich weiß nicht, wie viele Jahre lang, aber nicht nur drei. Wie alt war Josef, als er verkauft wurde?
17.
Wie alt war er, als er vor dem Pharao erschien?
30.
Also wie viele Jahre war er da? Wie viele Jahre er im Haus des Potiphar war, wissen wir nicht. Also jahrelang im innersten Gefängnis machten. Konnte er auch fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist mit dem Vater, meinem Großvater Abraham, was ist, oder Urgroßvater, mit meinem Großvater Isaac, mit meinem Vater Jakob und all die Breitungen, wo sind die? Und ich habe mich als treu, gehorsam, deinen Satzungen gegenüber bewegt, nicht wahr? Und jetzt bin ich da, ich mache den Kerker ohne Hoffnung, ohne Hoffnung. Und jetzt geschieht endlich etwas, das der Pharao den Traum hat. Nicht? Und diejenigen, die denen Josef im Gefängnis ihre Träume gedeutet haben, nicht? Der eine, der erhoben wurde vom Pharao, der Mundschenk, nicht? Der hat den armen Josef auch vergessen. Nicht? Ja, dann gibt halt Gott dem Pharao selber einen Traum, nicht? Der ihn nicht in Ruhe lässt. Dann wissen wir, worin der bestand. Die sieben fetten und die sieben mageren Ähren und Kühe. Nicht wahr? So. Jetzt dämmert es dem Mundschenken. Mein Herr, da ist im Gefängnis einer, der hat uns genau unsere Träume so gedeutet, wie es gekommen ist. Sofort her damit. Ne? So, er erscheint vor dem Pharao. Josef. Einige Worte jetzt lesen. Ja. Ersten Mose 41. Das Zwiegespräch zwischen Pharao und Josef ist geschehen. Jetzt spricht Pharao zu seinen Knechten. Kapitel 41, Vers 38. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Werden wir einen finden wie diesen? Einen Mann, in welchem der Geist der Götter ist. Und der Pharao sprach zu Josef: Nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Ja. Diese jahrelange Demütigung des Josef war nötig, ne, um diese hohe Ehre, diese Erhebung zu diesen Würden, ne, gottgemäß ertragen zu können. Wie lesen wir beim großen Josef? Er hat sogar Jesus Christus an dem, was er lebt, was? Wirklich noch den Gehorsam gelernt, wo es nicht leicht war, den Gehorsam noch zu leisten. Und wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Jesus Christus, der große Josef. Also im Vorbild auch Josef. Jetzt haben wir Verständnis. Sind wir da auch getröstet, wenn es bei uns nicht aufhören will, irgendetwas, nicht? Jahrelang geht und man bittet und betet und fleht für sich und andere. Ja. Also Gott macht wirklich nicht nur keine Fehler. Und er gedenkt es nicht nur immer, was er genehmigt hat, zur Durchführung gut zu machen. sondern er macht es dann noch sehr gut.
Umso wunderbarer. Du sollst über mein Haus sein. Und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und tat ihn an die Hand Josefs. Was heißt das? Wer konnte jetzt vollmächtig versiegeln? Nicht mehr der Pharao, sondern Josef. Äußerlich saß Pharao noch auf seinem Thron. Vers 44. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Lande Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat Paneach. Das heißt auf Deutsch: Erretter der Welt. Stimmt's beim großen Josef auch ein wenig? Erretter der Welt. Nur schnell, von wem hat denn Josef die Ehre bekommen? Von Pharao. Ja, und Jesus Christus, ich darf das nur schnell hinwerfen. Nebukadnezar, König von Babel, wird immer als der König des Nordens bezeichnet. Und Ägypten, Pharao ist immer der Süden. Norden ist gleich links und gleich Finsternis, und Süden, wo die Sonne immer hoch steht, ist gleich Licht und rechts. Pharao stellt ein Engelfürst zur Rechten Gottes dar. Der dann den Sohn Gottes ist. Auch nicht wissen, was er tut. Nicht? Also das nur noch schnell ein Blick in Zusammenhänge. Denn worin besteht denn der Glaube? Damit Geschwister, die jetzt denken, ja, Bruder Muhl, der fährt so nicht nur der Weltgeschichte, sondern im ganzen Weltall gondelt der da herum, nicht nur mit Zusammenhängen und Gedankengängen, also so und so. So ist nun der Glaube, Hebräer 11, Vers 1, Glaubenskapitel. Erstens, die Festung der Hoffenden, der sichere Unterstand der Hoffenden. Jetzt kommt: Ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht im ganzen Weltall. Sind wir also heute daran, Blicke tun zu können aufgrund des Wortes Gottes, durch den Geist Gottes, in Vorgänge, die unsichtbar sind für uns. Im ganzen Weltall. Das ist der Glaube. Der Glaube, der vor Gott als solcher gilt, beginnt erst dort, wo unsere fünf Sinne nichts mehr anfangen können. Vollständig unfähig sind, die Dinge fassen zu können. So, Zaphnat Paneach, Retter der Welt. Vers 54, Mitte. Und es war Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Lande Ägypten war Brot. Vers 56, und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Bitte, glauben wir das? Da hat Gott ganze Arbeit gemacht. Noch nicht genug. Vers 57, und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Hat Josef den richtigen Namen bekommen von Pharao? Retter der Welt. Für uns Retter des Kosmos bei Christus. Retter der ganzen Schöpfung. Stimmt's? Ein feines Wort. Da habe ich die Stelle nicht, aber die sitzt da drin. Da hat Pharao unter anderem noch zu diesem von ihm erhobenen Mann gesagt: Und ganz Ägyptenland, jeder Ägypter, Elberfelder übersetzen dort, hänge am Munde des Josef. Wisst ihr, was da im Hebräischen steht? Küsse den Mund des Josef. So steht im Hebräischen. Ganz
Ägyptenland küsste den Mund des Herodes. Da war der Pharao viel weniger ein Eisheiliger als wir. Ja. Das heißt, bitte verhaltet euch zu meinem Auserwählten, dem mir die ganze Welt, die ganze Rettung verdankt, bitte. Habt denn doch ein wenig lieb. Und was der gebietet, nehmt das dankbar und liebevoll von ganzem Herzen an. Eines Tages erscheinen vor dem hohen Mann in Ägypten 10 Männer mit Eseln. Er erkennt die 10 sofort. Ich konstruiere jetzt schnell. Er blickt weiter. Oh, schade, da fehlt einer. Stimmt's? Hat einer gefehlt. Wie hieß der?
Benjamin.
Wer seid ihr? Kundschafter seid ihr. Nein, mein Herr. Deine Knechte sind redliche Leute. Was? Waren das redliche Leute? Benjamin wäre am liebsten gerade um den Hals gefallen. Aber die Erziehung, die Gott ihm hat zuteil werden lassen. Bitte?
Josef wäre ihm Hals gefallen.
Josef wäre Ihnen gerne. Was habe ich Dummes gesagt?
Benjamin.
Na, der auch. Oh weh. Solange die Burschen noch redliche Leute sind, kann ich denen leider noch nicht um den Hals fallen. Da muss ich noch harte Worte mit den Burschen sprechen. Und was macht er jetzt? Jetzt spricht er nicht mehr selber mit ihnen, sondern dann nimmt er so einen hohen Ägypter vom Hause des Pharao und sagt dem, was er seinen Brüdern zu sagen hat. Was heißt das? Da hat also Josef einen ägyptischen, also einen hamitischen Dolmetscher zwischen sich und seine geliebten Brüdern gesetzt als Sprachrohr. Warum? Denn das, was er jetzt denen zu sagen hat, hatte, nach göttlicher Weisheit und Erziehungsmethode, war nicht nach dem Herzen des Josef und nicht nach dem Herzen Gottes. Aber er wusste, wie geschrieben steht, die Schafhirten der Hebräer waren die verachtetsten Typen bei den Ägyptern, den Pharaonen. Aha, also wenn so ein Ägypter denen die Meinung sagen kann, den hebräischen Schafhirten da, also der sagt es ganz recht. Also besser kann es kein anderer. Parallele bei Josef dem Großen, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Sohne, gab, und wie geht's weiter? Und er, der große Josef, durch seinen Engel senden, hat es durch den Engel seinem geliebten Knecht Johannes weitergegeben. Warum? Warum? Ich habe gefragt, ja Herr, warum kannst du nicht mehr persönlich mit deinem geliebten Johannes sprechen? Warum muss da ein Engel dazwischen? Antwort: Weil die Dinge, die hier festgelegt werden in diesem Buch der Offenbarung, Gerichtsvollzüge sind, die nicht nach meinem Herzen, Jesu Christi, und nicht nach dem Herzen meines Vaters und nicht nach dem Heiligen Geiste sind, sondern alles Anträge heiliger Engel sind, verfügt, von Gott genehmigt, über die Erlösungstat von Golgatha ablehnen. Die bleiben einfach unter der unbarmherzigen Gerichtsbarkeit heiliger Engel, die nicht ins Herz hineinsehen können, das kann nur Gott. Ja. Und was macht Gott, nachdem er das, was ihm nicht gefällt, zur Durchführung genehmigt hat? In seiner einmaligen Barmherzigkeit. Er lässt keines der Gerichte, die er genehmigt hat, unter den Tisch fallen, sich gereuen, sondern, aber was macht er? Ich weiß, was ich jetzt sage. Er kürzt die zwei Tage der Rache Gottes, die 2000 Jahre gingen, ab auf zweimal dreieinhalb Jahre. Und die zweiten dreieinhalb Jahre nennt die Schrift die große Drangsal. Und da gibt es nur eine. Denn vorher war keine Zeit so schlimm und nachher wird keine so schlimm mehr sein. Und was erreicht Gott jetzt? Die unzählbare Schar, die im Himmel erscheint, stellt zum Glück ein Engel die Frage, ja, woher kommen denn die? Was ist denn da los? Unmöglich, das gibt es gar nicht. Alle schon in Christo herrlich gemacht, in weißen Kleidern, und folgen dem Lamm, wohin es geht. Eine unzählbare Schar. Woher sind die gekommen? Antwort, aus der großen Drangsal. Aus der großen Drangsal. Also, aus welcher Zeit hat Gott, unser Gott, die größte Ernte in seine Scheunen sammeln können?
Aus der
furchtbarsten Zeit. Hat sogar die sich gelohnt, bitte? Aber nur deshalb, weil Gott in seiner Barmherzigkeit gegenüber allen diese unbarmherzigen Gerichte auf ein Minimum zeitlich abgekürzt hat. Sonst, wenn diese Tage der Rache nicht abgekürzt würden, was heißt, sagt Jesus, würde kein Fleisch, das heißt, nicht einmal ein Material in der Schöpfung noch übrig bleiben. Also verstehen wir, dass solche Dinge, wo am Ende nichts mehr übrig bleiben wird, alles zerstört wäre, unbarmherzig zerstört wäre, dass dann nach dem Herzen unseres Gottes sein könnte. Verstehen wir jetzt, warum Jesus einen Engel bei Josef in Ägypten, der konnte, von Herzen konnte der denen die Meinung sagen. Und heilige Engel sind genauso heilig, gerecht und gut, wie das Gesetz, das sie erlassen haben, heilig, gerecht und gut, wissen aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. So steht im Psalm 82. Sie wissen nichts und verstehen nichts von den Dingen, die nach dem Herzen Gottes sind. So. Aber dann, während Josef noch im Gefängnis machte, lässt Gott den Juda Wege gehen und führt ihn. So dass, als jetzt die Sache noch mit Benjamin kommt, wenn ihr nicht Benjamin, den Jüngsten, noch vor mein Angesicht bringt, dann ist es um euch geschehen. Nicht wahr? So. Gut, die bringen den endlich. Nicht? So. Natürlich am liebsten wäre dem sofort um den Hals gefallen, das geht natürlich jetzt noch nicht. So. Er verfügt, zieht hin bei eurem Vater und Benjamin bleibt jetzt mal bei mir. Wer meldet sich jetzt?
Juda.
Jetzt bringt keiner den Mund auf diesem hohen Herrn gegenüber, als nur der, der gesagt hat, das haben wir für einen Gewinn. Aber den hat Gott in der Zwischenzeit, den langen Jahren, so geschüttelt, dass der jetzt der Einzige war, der in dieser brennenden Situation, der Becher war im Sack des Benjamin gefunden worden, jetzt wussten alle, ja, aber jetzt ist alles mit da. Jetzt hoffnungslose Situation. Also, zieht, aber der bleibt da. Ne? Der bleibt da, der Benjamin. Jetzt abschließend, das darf ich zuerst so aussprechen, findet nur der Juda von Gott auch auf seine Weise so geschüttelt Worte, dass wir dann lesen, da konnte sich Josef nicht mehr halten, zu sagen, wer er ist. Lesen wir da noch ein paar Worte. 1. Mose 41, ja. Nein. Wo war das? Ah. Vierundvierzig jetzt. Ah ja, noch. Vers 27. Judah spricht zu Josef. Und dein Knecht, mein Vater, sprach zu uns, ihr wisset, dass mein Weib mir zwei geboren hat, und der eine ist von mir weggegangen, und ich sprach für wahr, er ist gewisslich zerrissen worden, und ich habe ihn nicht mehr gesehen bis jetzt. Worte des Judah vor Josef. Ist unser Herr und Gott auch ein Psychologe? Und ich habe ihn nicht mehr gesehen bis jetzt, hört der Josef von Judah, von seinem Vater. Und nehmet ihr auch diesen von mir, Benjamin, hinweg, und es begegnet ihm ein Unfall, so werdet ihr mein graues Haar mit Unglück hinabbringen in den Scheol. Und nun, wenn ich zu deinem Knechte, meinem Vater, komme, und der Knabe ist nicht bei uns, und seine Seele hängt an dessen Seele, so wird es geschehen, dass er stirbt. Und wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, und deine Knechte werden das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Denn dein Knecht, jetzt ich, Judah, denn dein Knecht ist für den Knaben Bürge geworden bei meinem Vater. Genau das Gegenteil von einem, der Geschäfte machen will. Bürge heißt, wenn der hergenommen wird und nicht mehr kann, dann stehe ich zur Verfügung. Hat Gott bei dem Judah etwas bewirkt?
Ja.
Wenn ich ihn nicht zur Tür bringe, will ich alle Tage gegen dich gesündigt haben. Und nun, lass doch deinen Knecht, also mich, Judah, anstatt des Knaben bleiben, als Knecht meines Herrn, und der Knabe ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie sollte ich zu meinem Vater hinaufziehen, wenn der Knabe nicht dabei ist, dass ich nicht das Unglück sehen müsse, welches meinen Vater treffen würde? Da konnte Josef sich nicht mehr halten, sich zu bezwingen vor allen, die um ihn standen, und rief, lasst jedermann von mir hinaus. Okay. Was heißt das? Wie viele Ägypter dürfen noch jetzt bleiben?
Nein.
Aha. Was jetzt gesprochen wird, kommt aus dem Herzen des Hirten. Und alles andere kam nicht aus seinem Herzen. Und bei Christus noch viel mehr, noch viel mehr. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und die Ägypter hörten es und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da spricht er zu seinen Brüdern, trete doch zu mir her. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht, und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Hungersjahre sind vorbei. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Nicht nur zum Herrn über das ganze Land Ägypten und zum Herrscher seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilet und zieht hinauf zu meinem Vater und spreche zu ihm so und so und so. Ja. Sie kamen beim Vater an, ich übergehe es, und sagen ihm, Josef, dein Sohn, lebt noch. Da erstarrte sein Herz. Denn er glaubte ihnen nicht. So war die Situation für den Jakob klar. Josef und Benjamin. Josef der Erstgeborene, Benjamin der Letzte. Aus dem gleichen Mutterschoß beide, Christus der große Josef, Paulus der große Benjaminite. Beide aus dem gleichen Mutterschoß geboren. Und Benjamin, der Abgesonderte im Hause des Vaters, von Josef begrüßt. Was ist das erste Wort des Josef an Benjamin? Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Hat der Benjamin es nötig, mit Gottes Gnade betreut zu werden? Wie war denn der Stamm Benjamin da? Der schlimmste von allen. Da wollten ja mal alle 11 übrigen Stämme den Stamm Benjamin endgültig ausrotten. So war es. Das heißt für uns heute die Söhne Israels in ihren wunderbaren Verheißungen müssen in einer Hinsicht einmal so vor den erhöhten Christus treten und den Apostel Paulus mitbringen samt uns. Größte Verlegenheit, unheimlichste Situation, Gewalt. Und aus diesem größten Angstkomplex und unheimlichen Zusammenhängen und Situationen verwandelt das Wort Jesu Christi den ganzen Fragen und Schicksalskomplex in Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Josef und Benjamin.